Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz und dabei ist natürlich wie immer der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz, danke, dass ich dabei sein darf.
Danke, retour. Heute haben wir ein Thema, was ein bisschen ein Nerd-Thema ist, was aber, glaube ich, wichtig ist zu wissen, wenn man seinen Garten wirklich richtig effizient gestalten will. Aber da kommen wir gleich zu. Nils, wir haben erstmal hier ein Update von unserer Abstimmung von letztem Mal. Und zwar hatten wir das kontroverse Thema Nudeln, Kartoffeln, Reis mit Salz im Wasser kochen oder ohne. Du warst, jetzt können wir auflösen, letztes Mal haben wir noch nicht gesagt, wer welche Stellung bezogen hat. Jetzt können wir es auflösen. Du hast gesagt, es gibt eine stille Mehrheit, die eigentlich gar keinen Salz im Wasser benutzt. Und das wollten wir natürlich rausfinden und haben hier eine sehr repräsentative Umfrage gestartet unter unserem letzten Podcast. Hast du geguckt, wie es ausgegangen ist?
Nee, erzähl mir gerne.
Dann kann ich dir erzählen, dass 80% unserer Zuhörenden, die abgestimmt haben, Salz in ihr Wasser packen und nur 20% nicht. Das waren wahrscheinlich deine Accounts, mit denen du abgestimmt hast, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich habe ja gesagt, eine stille Mehrheit. Die stille Mehrheit meldet sich ja auch nicht.
Ne? Sie ist halt still, ne? Das zeichnet eine stille Mehrheit aus.
Ich habe aber von Menschen aus anderen Ländern gehört, dass das vielleicht ein deutsches Ding sein könnte, dass man die ganzen Sachen salzt.
Ich weiß es ja nicht. Da versucht sich, glaube ich, jemand rauszuwieseln.
Ich glaube immer noch, das ist eine Verschwörungstheorie, eine Verschwörung, die von der Salzlobby gestartet wurde.
Die Salzlobby. Ich weiß nicht, ob die Salzlobby so groß ist, dass sie hier Verschwörung starten könnte. Ich kenne nur eine Salzmarke. Das ist die mit dieser gelben Packung. Sonst kenne ich gar keine. Vielleicht diese eine Firma, deren Namen ich auch nicht weiß. Gut. So viel zum Thema Salz. Stimmt da gerne noch ab. Die Abstimmung läuft noch ein bisschen. Vielleicht traut sich ja der eine oder andere aus der stillen Minderheit vielleicht mit abzustimmen. Der Nicht-Salznutzer. Okay, das ist das Update zu der Abstimmung. Wir starten bestimmt wieder irgendeine spannende unter dieser Folge. Hast du schon ein Thema? Irgendwas, was wir haben ja immer sehr viele, wo wir uns nicht einig sind. Fällt dir was ein aus der letzten Woche, was wir zur Abstimmung stellen könnten? Mhm. Wir hatten auch was zwischendurch.
Ja, spontan fällt mir nichts ein, aber vielleicht kommt ja was während dieser Folge.
Alles klar. Wenn es so ist, nehmen wir es natürlich mit auf. So, jetzt, ich habe es eben angekündigt, heute ein bisschen eine Nerd-Folge. Das Ganze, weil wir doch schon sehr tief in ein bestimmtes Gebiet einsteigen. Es dreht sich um Pflanzen, es dreht sich darum, wie sich die Pflanzen überhaupt ernähren. Und bevor wir da weiter drauf eingehen, warum das so wichtig ist zu wissen, um einen wirklich effektiven Gemüseanbau im Garten zu haben, habe ich eine Frage an dich, Nils. Und zwar, bevor wir über die Pflanzenernährung sprechen, welchen Stellenwert gibst du denn deiner Ernährung?
Uff. Ich würde ihm gern einen sehr hohen geben, aber ich gebe ihr nur einen durchschnittlich hohen, würde ich sagen. Also ich würde mich gerne sehr gesund ernähren. Mir ist auch ganz ehrlich, gesunde Nahrung wichtiger, als dass sie schmeckt. Also solange sie satt macht. Das war früher schon mal mein Kompromiss, dass ich dann auch gesagt habe, ja, ich kann auch abends irgendwas essen, was ich möchte, beziehungsweise ich kann irgendwas essen, wenn ich hungrig bin, aber ich darf mir da nicht selber aussuchen, was, sondern das muss dann irgendwas Gesundes sein, was praktisch mein Gewissen mir diktiert. Aber mit dem Alltag, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann gerät die Ernährung manchmal etwas ins Schludern. Aber nichtsdestotrotz immer noch einen hohen Stellenwert. Wie sieht's bei dir aus?
Auch, und weshalb ich das gefragt habe, man merkt schon, Ernährung beim Nils, beim Menschen allgemein, ist natürlich ein wichtiges Thema. Und genauso ist es auch bei den Pflanzen. Und deshalb möchten wir heute über das Thema Pflanzenernährung sprechen. Wie ernähren sich die Pflanzen? Beziehungsweise ist ja ein bisschen anders als bei uns Menschen. Wir spachteln ja irgendwas in uns rein und dann haben wir schöne Mikroorganismen in uns, die das für uns zersetzen. Bei den Pflanzen ist es ein bisschen anders. Die haben nicht so ein Verdauungssystem wie wir. Aber deshalb haben sie sehr viele spannende Mechanismen entwickelt, wie sie ihre Ernährung überhaupt gestalten, verbessern können, wie sie an mehr Nährstoffe kommen. Und genau darüber möchten wir heute sprechen, denn wenn ihr wisst, wie das funktioniert, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen nerdig ist, wisst ihr genau, oder zumindest wisst ihr schon mal, wie ihr die Ernährung eurer Pflanzen verbessern könnt, sodass sie mehr Nährstoffe aufnehmen können, dass sie gesünder leben, dass sie mehr Erträge liefern. Und genau da soll diese Folge hinführen. Nils von vor einer Woche, was hätte der unter Pflanzenernährung verstanden?
Ja, wahrscheinlich So ähnlich wie bei diesem Spiel Plants vs. Zombies. Ein paar Pflanzen, die, obwohl, nicht stimmt gar nicht, die Zombies fressen ja die Pflanzen, ne? Der Nils vor einer Woche hätte sich gedacht, da sind ganz viele Nährstoffe im Boden und die Pflanze saugt die dann auf. Es gibt, hat irgendwas mit Mikroorganismen zu tun und die Mikroorganismen sorgen dafür, dass die Nährstoffe von dem Boden in die Pflanze gelangen.
Alles klar. War ja schon ein bisschen was bei, was richtig ist oder zumindest in die richtige Richtung geht. Mhm. Vielleicht mal ein kleiner Disclaimer, bevor wir hier die Folge richtig starten. Ähnlich wie beim Humus. Wir vereinfachen viele Dinge ziemlich, also wenn man da wirklich ins Detail einsteigt, dann wird es noch deutlich komplexer und manches lassen wir vielleicht auch weg, einfach damit es besser verständlich ist. Aber ich glaube, so die Grundzüge sollten trotzdem durchkommen und die sollten natürlich auch richtig sein. Wenn ihr da noch weitere Punkte habt, wo ihr sagt, da seid ihr mir nicht genug drauf eingegangen, das würde mich noch interessieren, dann schreibt uns gerne an podcast@kippitgrün.de oder bei Instagram. So, los geht's. Nils, wofür braucht eine Pflanze überhaupt Nährstoffe? Hast du da eine Idee, was sie mit diesen Nährstoffen denn macht?
Ja, wahrscheinlich genau dasselbe, was ich auch mit den Nährstoffen mache. Sie baut sich auf.
Guter Punkt. Ja, genau. Also die Pflanze, alles, was irgendwie in ihr aufgebaut wird, wird irgendwie aus Nährstoffen gebaut. Anders als wir gewinnt die Pflanze aber ihre Energie ja nicht darüber, dass sie irgendwas futtert, sondern über die Photosynthese, wo Lichtenergie zu chemischer Energie umgewandelt wird, die die Pflanze nutzen kann. Da gehen wir heute nicht so viel drauf ein. Photosynthese ist vielleicht ein Punkt für eine eigene Folge, aber nicht für diese. Aber würde wahrscheinlich auch gut zur Pflanzenernährung generell passen. Aber es würde einfach den Rahmen sprengen. Wir bleiben eher unter der Erde. Was passiert da an den Wurzeln? Und genau, da möchten wir eher so ein bisschen näher drauf reingehen. Du hast es schon gesagt, Nährstoffe, genau, Bausteine von zum Beispiel organischen Molekülen. Jetzt ist aber ja nicht, Nährstoffe sind ja eigentlich auch Elemente, ne? Wenn wir zum Beispiel Stickstoff oder Kalium, Schwefel, das sind alles Nährstoffe der Pflanze und aber eben auch Elemente. Kannst du denn dir vorstellen, was ein Element zu einem Nährstoff für eine Pflanze macht?
Wahrscheinlich die Nützlichkeit für eine Art Stoffwechsel?
Ja, also dass die Pflanze auf jeden Fall darauf angewiesen ist, ne? Genau. Also das ist quasi ohne diesen Nährstoff würde die Pflanze nicht richtig wachsen können. Und das ist auch schon ein guter Punkt. Beim Mangel von eben einem Element kann die Pflanze den Lebenszyklus nicht beenden. Also ne, Blüte ausbilden, Samen produzieren. Und wenn eben dieser Nährstoff fehlen würde, dann könnte sie diesen Zyklus nicht beenden. Ein weiterer, es gibt drei Kriterien, die aus einem Element einen Nährstoff machen für eine Pflanze. Ein Mangel ist für dieses Element spezifisch. Das heißt, wenn ich zu wenig Stickstoff in der Pflanze habe, dann werden die Blätter zum Beispiel gelblicher. Und ein weiterer Punkt, das ist eigentlich das auch, was du angesprochen hast, mindestens eine spezifische Funktion dieses Elements in der Pflanze muss nachgewiesen werden. Also dieses Element muss auch eine bestimmte Aufgabe in der Pflanze haben. So, das nur ganz kurz als Grundlage. Dann gibt es noch vielleicht erstmal so ein paar Basics abgrasen, bevor wir richtig einsteigen. Gibt es noch einen zweiten Punkt, den ich gerne ansprechen würde, und zwar den Unterschied zwischen Makro- und Mikronährstoffen. Auf den ersten Blick, früher dachte ich das, glaube ich, auch, ist der Unterschied, okay, Makronährstoffe sind halt sehr groß und Mikronährstoffe sind sehr klein. Das ist aber nicht so. Nils, kennst du den Unterschied zwischen Makro- und Mikronährstoffen?
Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal im Podcast. Und ich glaube, ich hatte nämlich auch die Definition, die du gerade als fälschlich dargestellt hast, gegeben. Richtig wäre es, dass Makronährstoffe in großer Anzahl benötigt werden und Mikronährstoffe in geringer Anzahl. Ich würde es mal mit der menschlichen Ernährung vergleichen mit, wir brauchen viele Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Wir brauchen im Verhältnis dazu relativ wenig Mineralien und Vitamine.
Genau, ist nochmal ein bisschen anders. Ist es je nachdem, wie oft sie in der Pflanze vorkommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir die Trockenmasse der Pflanze nehmen und gucken, wie viel von einem Nährstoff kommt in dieser Pflanze vor. Wenn davon viel vorkommt, also das wird dann in Gramm pro Kilogramm, Gramm des Nährstoffs pro Kilogramm Trockenmasse der Pflanze gemessen. Wenn da viel drin vorkommt, dann ist ein Makronährstoff, und wenn wenig drin vorkommt, also Milligramm pro Kilogramm, das ist auch nicht ganz klar getrennt, also es ist schon irgendwo klar getrennt, aber manche bewegen sich so in der Mitte, Eisen zum Beispiel, je nach Pflanzenart kann das so ein bisschen unterschiedlich sein, ist es aufgeteilt, es gibt 9 Makronährstoffe und 8 Mikronährstoffe. Fällt dir ein Makronährstoff ein?
Ja, Stickstoff zum Beispiel.
Stickstoff, genau, NPK, was man ja immer als Dünger hat. Was ich mir auch immer noch gemerkt habe, ist COH. Vielleicht hat jemand mal Company of Heroes gespielt. Sind auch Makronährstoffe. Und bei Mikro haben wir zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, Eisen ist so ein bisschen auf der Kippe oder Bor oder Chlor. Und dann gibt es auch noch ein paar Nährstoffe, die nur für manche Pflanzen wichtig sind, die dann noch mit reinspielen könnten. Also es ist ja sehr verallgemein. Und es gibt so viele verschiedene Pflanzen und dann gibt es eben auch mal Ausnahmen. Jetzt kommen wir aber zu den wirklich spannenden Themen und auch denen, die für unseren Boden entscheidend sind und eben auch so für unsere Pflanzen. Und wir wissen ja, Boden, das ist unser Gut im Garten. Wenn wir einen guten Boden haben, wissen, wie der funktioniert, dann ist das interessant. Bevor wir da aber einsteigen, habe ich dem Nils eine kleine Hausaufgabe gegeben. Die wird jetzt abgefragt, Hausaufgabenabfrage. Denn wer unseren Podcast länger hört, der weiß, der Nils ist hier unser Geschichtsfreak und beschäftigt sich gerne mit der Entstehung von Dingen, gräbt da in der Vergangenheit, wühlt Archive, ist quasi unser dritter Detektiv für Recherchen und Archiv zuständig. Und ich habe ihm gesagt, Nils, habe ich gesagt, guck doch mal, wie ist überhaupt diese ganze Geschichte um die Pflanzenernährung entstanden, weil man weiß ja noch gar nicht so lange, wie sich die Pflanzen überhaupt ernähren. Und auch heute gibt es da noch natürlich viele Felder, die schwarze Flecken sind, aber es ist doch schon deutlich konkreter als vor 300 Jahren zum Beispiel. Nils, kannst du uns da so ein paar Stichpunkte, Meilensteine in der Pflanzenernährung erzählen? Ich lehne mich zurück und höre zu.
Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Franz mir so eine Aufgabe gegeben hat. Warum hat Franz mir die Aufgabe gegeben? Franz ist studierter Agrarwissenschaftler. Das jetzt also, Pflanzenernährung ist eins seiner Fachgebiete. Deswegen bin ich da seinem Lied gefolgt und er hat mir da schön den Geschichtsbart zugegeben, über den ich mich natürlich auch sehr freue, weil ich glaube, nur wenn man versteht, wie, was alles in der Geschichte passiert ist, dann kann man auch mit Vorbereitung in die Zukunft blicken. Also, legen wir los. Die Geschichte der Pflanzenernährung, die liegt sehr, sehr weit zurück. Franz, kannst du dir vorstellen, wie weit die Pflanzenernährungsgeschichte zurückliegt?
Ja, seit es Pflanzen gibt, ne? Seit die sich nicht ernähren.
Richtig. Aber da gab es ja noch keine Menschen, die diese Pflanzenernährung als Fachgebiet spezifiziert haben.
Ah, das Fachgebiet, okay.
Ja, das Fachgebiet, sogar davor gab es auch noch. Ja, sag ruhig.
Ich hätte jetzt, also was ich habe immer so Ende 18. Jahrhundert, gab es, glaube ich, so die ersten Theorien, wie sich Pflanzen ernähren. Oder man hat so ein bisschen das verfeinert, aber ich glaube, aber man wird sich ja auch schon vorher irgendwas gedacht haben.
Ganz genau. Und zwar Aristoteles, der griechische Philosoph, 350 vor Christus, hat bereits darüber gefachsimpelt, dass Pflanzen sich anscheinend von Humus ernähren. Humus, da hatten wir auch eine eigene Podcast-Folge zu gemacht, das ist, ja, in Anführungszeichen totes, organisches Material, das ist nicht tot, weil da ganz viele Lebewesen drin leben, und das verrottet. Und darin sind einige Nährstoffe und, jedenfalls diese schwarze Humussubstanz wurde beobachtet, dass immer, wenn Pflanzen auf dieser Humussubstanz wachsen, dann schienen sie gut zu wachsen und sie schienen auch diesen Humus praktisch aufzubrauchen. Und dadurch entstand die sogenannte Humustheorie, die hat Aristoteles allerdings noch nicht so genannt, die wurde erst später so genannt, aber das ist die erste Theorie, wie davon ausgegangen wurde, sich Pflanzen ernähren würden. Und dann wurde geglaubt, dass ein unfruchtbarer Boden dadurch zustande kommt, dass Humus verarmt, ja, also dass wir immer weniger Humus im Boden haben. Ist natürlich auch ein reelles Thema, auch heutzutage noch.
Es ist ja auch an sich nicht ganz falsch, ne? Also es ist ja schon so, dass im Humus sind ja auch Nährstoffe, aber da kommen wir ja bestimmt gleich noch näher drauf.
Ganz genau. Zu. Ja, in der Zeit wurde geglaubt, der Humus ist selbst die Nahrung. So. Und es gab dann noch um 1800 rum den Jean-Henri Hassenfraß. Nee, Hassenfratz, genau. Lustigen Namen. Der hatte noch gesagt, Humus brauchen zwei Sachen, um zu wachsen, und das ist Humus. Ja, Pflanzen brauchen zwei Sachen, um zu wachsen, das ist Humus und Wasser. Und Anfang des 19. Jahrhunderts begann das alles sich jedoch zu ändern, denn da beginnt die Periode, wo, wie du schon gesagt hast, viel mit Pflanzenforschung oder viele Bereiche der Pflanzenforschung Fortschritte erreicht haben. Und schon 1826 wurde das widerlegt. Da wurde die Humustheorie abgelöst durch die Mineralstofftheorie und das Minimumgesetz. Und zwar wurde herausgefunden, dass der Humus, der fördert zwar das Wachstum, allerdings nur durch die Nährstoffe, die im Humus enthalten sind. Und dann gab es einen Menschen, Karl Sprengel, der hat 1828 bereits einen Beitrag geschrieben von den Substanzen Ackerkrume und des Untergrundes. Und dort, ich zitiere, wenn eine Pflanze 12 Stoffe zu ihrer Ausbildung bedarf, so wird sie nimmer aufkommen, wenn nur ein einziger an dieser Zahl fehlt und stets kümmerlich wird sie wachsen, denn einer derselben nicht in derjenigen Menge vorhanden ist, als er die Natur der Pflanze erheischet. Ganz komisches Deutsch. Jedenfalls, was er im Grunde gesagt hat, Pflanzen brauchen verschiedene Stoffe zum Wachsen und diese Stoffe bestimmen im Grunde, wie gut diese Pflanzen wachsen können. So. Und Mineralstofftheorie sagt eben, dass diese verschiedenen Stoffe, das sind verschiedene, unter anderem Mineralstoffe, und die können zum Beispiel im Humus vorkommen, können aber auch in anderer Form vorliegen.
Um es jetzt mal zusammenzufassen, ich finde es sehr spannend und ich finde es auch eigentlich eine gute Einleitung in das Thema. Genau, wie du gesagt hast, früher dachte man, okay, Humus, das ist irgendwie eine Nahrungsquelle und die ernähren sich von Humus. Und dann hat man später gemerkt, okay, das sind ganz verschiedene Stoffe, von denen sich die Pflanze ernährt. Und eben diese Minimumtheorie, dass wenn einer davon, also der zu wenig da ist, der begrenzt dann auch das Ganze. Deshalb super spannend. Also so genau hatte ich es auch nicht mehr im Kopf.
Ganz genau. So, und das ist nämlich schon gesagt, dadurch entstand nämlich das Gesetz des Minimums. Ne? Hier, der Sprengel hatte gesagt, wenn nur einer von diesen verschiedenen Substanzen, die die Pflanze zum Wachsen braucht, fehlt, dann wird das der begrenzende Faktor sein. Und dann gab es wenig später einen sogenannten Justus von Liebig, der ist dadurch auch ganz berühmt geworden, beziehungsweise er hat diese Theorie berühmt gemacht. Er hat dieses Gesetz vom Minimum etwas erweitert, hat neben den Stoffen, den Mineralstoffen noch Licht und Wärme mit dazu gepackt und hat dann daraus das Liebigsche Minimumgesetz gemacht. Und das hat man, wenn man sich mit der Thematik von Nährstoffen und Pflanzen beschäftigt, man vielleicht schon mal gesehen, das wird ganz oft durch ein Fass dargestellt. Ein Wasserfass, das hat verschiedene Dielen, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das Dielen nennt, diese Holzbretter jedenfalls, woraus diese Wasserfässer gezimmert werden, diese alten Weinfässer zum Beispiel. Und die sind alle verschieden hoch. Und da jedes Brett symbolisiert dabei einen Nährstoff oder Licht oder Wärme oder so etwas. Und das Brett, was am niedrigsten ist, das begrenzt ja, wie voll dieses Fass mit Wasser laufen kann. Weil da an der niedrigsten Stelle läuft es immer raus. Das ist praktisch der Nährstoff oder der Faktor, der am wenigsten vorhanden ist, der das Pflanzenwachstum begrenzt. Jetzt die Frage an dich, Franz. Dort sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, Wachstumsfaktoren aufgelistet. Was glaubst du, was ist der wichtigste Wachstumsfaktor für die Pflanze?
Der wichtigste Wachstumsfaktor? Licht.
Ganz genau.
Kommt auch, okay. Ich wollte gerade sagen, kommt auch ein bisschen natürlich auf die Pflanze an, aber ich hätte jetzt Licht gesagt, ja.
Doch, genau. Licht ist der wichtigste, danach kommt CO2 und danach geht es direkt los mit den Nährstoffen, NPK und dann kommt Calcium. Und dann geht es immer weiter runter der Wichtigkeit nach. Du hast es gerade auch selbst gesagt, ne? Es gibt Pflanzen, bei denen sind einige Nährstoffe wichtiger als bei anderen. Ich denke mal, das ist jetzt ein über den Daumen gepeilter Durchschnitt.
Und was man ja auch sagen muss, was diese Humustheorie einfach widerlegt, wie man sie einfach widerlegen würde, ist, indem man zeigt, dass man Pflanzen auch im Wasser anziehen kann, ne? Wo quasi kein Humus vorhanden ist, sondern wir haben die Nährstoffe in Wasser gelöst und auch da können wir heutzutage Pflanzen anpflanzen. Hätte man damals auch nicht gedacht, dass das geht.
Richtig, ne? Oder es gibt ja auch Pflanzen, die Nährstoffe aus Gestein lösen können und sowas. Kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf zu sprechen. Die Mineralstofftheorie und das Minimumgesetz ist im Grunde immer noch das, was heute auch benutzt wird, weil es Findings, also den Ergebnissen, die wir aus den Versuchen und aus den Forschungen haben, immer noch entspricht. Und es wird ja erst dann wieder ein neues Gesetz oder eine neue Theorie angenommen, wenn sich die Datenlage ändert. Das hat es bisher nicht getan. Deswegen kann man davon ausgehen, dass wir verstanden haben, ungefähr, wie zumindest Pflanzen, beziehungsweise wovon sich Pflanzen ernähren. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wir haben jetzt gerade, ja?
Ich wollte gerade sagen, das hat Aristoteles wahrscheinlich auch gedacht, dass er das jetzt verstanden hat, wie das funktioniert.
Ja, ganz genau. Richtig. Das ist ja immer das Trügerische, ne? Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwelche ganz, ganz interessanten Bedingungen und Einschränkungen.
Aber ich würde sagen, wir sind näher dran auf jeden Fall.
Höchstwahrscheinlich, ja. Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen als fachfremder Mensch und sagen, höchstwahrscheinlich sind wir der Lösung sehr nah auf der Spur. Welcher Lösung wir auch sehr auf der Spur sind, ist, wie diese verschiedenen Nährstoffe, die es da gibt. Also ich habe ja mal eine Liste angelegt, aber ich will die gar nicht ganz durchgehen. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Sachen. Kalium, Magnesium, Mangan, Eisen, Kobalt und so weiter. Und die Frage ist natürlich, wie schaffen es diese ganzen Nährstoffe, in die Pflanze reinzukommen? Du hast ja schon gesagt, Menschen können das ganz einfach machen. Sie essen Sachen auf, die werden dann in ihrem Inneren von Mikroorganismen zersetzt und aufgenommen. Wie passiert das bei den Pflanzen?
Pflanzen, ich hatte ja eben gesagt, wir konzentrieren uns ein bisschen auf die Sachen, die unter der Erde stattfinden. Pflanzen können Nährstoffe auch über die Blätter aufnehmen. Konzentrieren uns auf die Wurzel und wie das Ganze im Boden funktioniert, weil das ist das am wichtigsten für uns im Garten und auch das, wo wir am meisten steuern können. Man kann Pflanzen auch über die Blätter düngen, das aber jetzt hier nur am Rande erwähnt, und wir gehen gleich nicht darauf ein. Genau, was ich vielleicht vorher nochmal ansprechen würde, ist, wie Nährstoffe überhaupt im Boden vorliegen, denn die liegen da nicht einfach als Stickstoff zum Beispiel rum und die Pflanze kann sich überall bedienen, wo sie will. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter für die Pflanze, denn diese Nährstoffe sind meist irgendwo gebunden an Bodenpartikel zum Beispiel. Oder nehmen wir mal Beispiel Stickstoff. Man nimmt gerne das Beispiel Stickstoff bei allem, weil es der wichtigste Nährstoff sicher für die Pflanzen ist. Der ist meist organisch gebunden. 90-98% vom Stickstoff im Boden sind organisch gebunden, als Aminosäuren zum Beispiel. Und das heißt, die Pflanze kann sie gar nicht aufnehmen. Also der meiste Stickstoff im Boden ist für die Pflanze erstmal gar nicht erreichbar. Und muss auch erstmal von der Pflanze, man sagt, mobilisiert werden. Das heißt, man kann sich wie einen Apfel vorstellen am Baum, den muss ich auch erstmal abreißen, bevor ich den zu mir nehmen kann. Was hier zum Beispiel die Mineralisierung dieses Nährstoffs wäre. Bleiben wir mal kurz bei Stickstoff, wäre dann als Nitrat, das könnte die Pflanze aufnehmen. Hier ein ganz kurzer Funfact eingestreut. Wusstest du, dass sogar durch Blitze Stickstoff in den Boden kommt?
Oha. Nein. Aber es überrascht mich jetzt auch nicht. Weil okay. Wir hatten mal über die Stickstoffproduktion gesprochen und die ist ja auch sehr energieintensiv. Ein energieintensiver Prozess. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ein Blitz wahrscheinlich sehr viel Energie liefert, was Stickstoff in den Boden bringt. Oder meinst du damit, dass Stickstoff, was schon im Boden ist, freigesetzt wird?
Nee, es werden Stickoxide frei, die dann über Niederschlag in den Boden gelangen. Hat jetzt gar nicht so viel mit der großen Energie des Blitzes zu tun, die auch gar nicht so extrem groß ist, wie man vielleicht denkt, weil er halt eben sehr kurz ist, aber dafür natürlich trotzdem noch groß. Also wir haben jetzt verstanden, Nährstoffe sind im Boden, aber nicht für die Pflanze verfügbar meistens. Das heißt, wenn die Pflanze die Nährstoffe haben will, dann muss sie erstmal sich erkämpfen, mobilisieren es gibt quasi drei Schritte. Die Pflanze muss den Nährstoff mobilisieren, das heißt, er muss verfügbar werden. Dann muss sie ihn zu der Wurzel transportieren und dann in die Wurzel aufnehmen. Das sind so die drei großen Schritte bei der Pflanzenernährung, die spannend sind. Wenn sie dann einmal in der Pflanze sind, ist nochmal was anderes. Da reden wir vielleicht irgendwann anders mal drüber, wenn wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Aber das soll uns heute noch nicht interessieren. Fangen wir mal an und gehen die drei Schritte durch. Die sind aber natürlich nur im Boden, in der Erde wichtig, in der Nährlösung. Ich habe ja eben gesagt, man kann Pflanzen auch theoretisch im Wasser ziehen. Da ist das nicht so wichtig, weil da sind ja alle Nährstoffe im Wasser gelöst und eigentlich werden als immer verfügbar angesehen. Das heißt, die Pflanze muss sie nur noch aufnehmen. Das heißt, die ersten beiden Schritte fallen eigentlich weg. Aber wir sind ja im Boden, deshalb fangen wir mit der Mobilisierung der Nährstoffe an. Hast du eine Idee, was die Pflanze macht, um diese Nährstoffe zu mobilisieren oder um sie besser aufnehmen zu können?
Also ich hatte was gelesen darüber, dass die Wurzelhaare bei der aktiven Aufnahme sehr wichtig sind.
Sehr gut. Wurzelhaare. Kommen wir vielleicht gleich, möchte ich erstmal noch hinten anstellen, kommen wir gleich zu.
Ach, doch davor.
Kommt jetzt relativ zeitnah. Ich möchte aber erstmal erklären, warum. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, dass die Pflanze eben zu den Nährstoffen hin wächst. Also, dass sie sie nicht zu sich hin holt, sondern dass die Pflanze dahin wächst. Und da kommen aber auch deine Wurzelhaare ins Spiel. Denn Wurzelhaare sehen aus wie ganz kleine Wurzeln, sind aber nicht so Seitenwurzeln, sondern einfach Ausstülpungen, ist nicht so wichtig. Also, das vergrößert die Oberfläche der Wurzel. Die Wurzel wächst quasi zu den Nährstoffen hin. Es gibt auch noch einen Trick, wie die Pflanze ihr Wurzelgeflecht quasi oder ihr Zugriff auf Nährstoffe noch sehr viel vergrößern kann. Und zwar, indem sie ein Deal quasi mit einem anderen Lebewesen eingeht. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, es sind bestimmt diese Myzelstrukturen, also Pilze im Boden, die Nährstoffe abtauschen können.
Genau, Mykorrhiza genannt. Pflanzen gehen quasi eine Symbiose mit Pilzen ein. Bei den, zum Beispiel den Gräsern, die wir auf dem Feld anbauen, ist es die Symbiose sogar noch intensiver zum Teil als bei Bäumen, wo man das ja eher noch von kennt. Und so wird zum Beispiel Phosphat für die Pflanze mobilisiert. Das heißt, die Hyphen der Pilze werden quasi mitgenutzt und die Pflanze erweitert ihr Geflecht noch deutlich. Das sind jetzt die morphologischen Möglichkeiten, also die Pflanze wächst zu den Nährstoffen hin oder macht es über Pilze. Es gibt auch noch physiologische Möglichkeiten, das heißt, dass indem die Wurzel eben sogenannte Wurzelausscheidungen, Wurzelexudate abgibt und diese beeinflussen den Boden, zum Beispiel indem sie ihn ansäuern. pH-Wert ist bei der Verfügbarkeit von Nährstoffen sowieso ein wichtiges Thema. Jetzt meine Frage an dich, was schätzt du, wenn die Pflanze so Wurzelausscheidungen abgibt, welchen Umkreis um die Wurzel kann sie damit beeinflussen, wenn sie den zum Beispiel ansauern will, weil in einem sauren Milieu Nährstoffe frei werden?
Boah, ich glaube recht wenig. Also erst einmal, das ganze Szenario erinnert mich stark an die Geschichte, also an die Ernährungsweise von Spinnen, die praktisch ihren Magensaft in das Opfer geben. Dort wird dann irgendwas gelöst und dann saugen sie es wieder ein. Wusste ich nicht, dass Pflanzen sowas Ähnliches auch machen. Ich würde mal sagen, vielleicht ein Millimeter.
Ja, es sind wenige Millimeter. Also die Pflanze gibt hier zum Beispiel Protonen ab, säuert so den Boden an und dadurch werden Mikronährstoffe mobilisiert. Der Apfel wird gelöst quasi, sodass die Pflanze sie aufnehmen kann. Und besonders Leguminosen machen das sehr stark. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, neben dem Hinwachsen oder dem Ausscheiden von einem Säure quasi. Das sind sogenannte Proteoidwurzeln. Ist für Europa bzw. für Deutschland sehr uninteressant eigentlich, weil es nur eine Pflanze gibt bei uns, die das kann. Ich könnte jetzt fragen, ob du errätst, welche das ist. Du würdest es nicht erraten, wenn du es nicht weißt. Das ist die Weißlupine. Ist eher für Australien interessant. Da gibt es viele Pflanzen, die das können. Und das sind quasi besonders leistungsfähige Seitenwurzeln, die auch dabei helfen, Nährstoffe zu mobilisieren. Gut, ist nicht so wichtig für uns, deshalb hier nicht so weit drauf eingegangen. Also, wir haben unsere Nährstoffe mobilisiert, das heißt, sie sind verfügbar. Und jetzt ist nur noch die wichtige Frage, wie schaffen wir es denn, dass der Nährstoff zu unserer Wurzel kommt? Also entweder wächst sie hin, das hatten wir eben schon geklärt. So können wir aber nur relativ wenig erreichen, weil der Boden ist super groß und die Wurzeln haben ja wirklich nur Berührung zu einem ganz, ganz kleinen Teil davon. Aber die Pflanze braucht trotzdem relativ viele Nährstoffe. Und da kommt ein zweiter wichtiger Punkt zum Tragen. Und zwar der sogenannte Massenfluss. Könntest du dir da irgendwas drunter vorstellen? Hast du da schon mal was von gehört?
Gehört noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, Fluss, dass es um Wasser geht. Dass durch Wasser ganz viel Nährstoffe bewegt werden. Und die Pflanze, die trinkt ja auch viel Wasser.
Genau. Fragt man sich auch, warum trinkt die Pflanze so viel Wasser? Ja, ein wichtiger Grund ist, weil sie damit eben Nährstoffe aufnimmt. Und zwar, weißt du, hast du eine Idee, oder hast du schon mal vielleicht gehört, wie die Pflanze es schafft, überhaupt so viel Wasser aus dem Boden zu ziehen? Also muss ja irgendwo die Kraft herkommen, das Wasser daraus zu ziehen.
Ja, da gibt es so eine Bezeichnung. Ich habe die leider gerade vergessen, aber das kann man auch sehen, wenn man zum Beispiel ganz dünne Strohhalme hat und man hält sie ins Wasser rein, dann sieht man, dass das Wasser in den Strohhalmen ein bisschen höher ist als die Wasseroberfläche drumherum. Und wenn dieser Strohhalm noch kleiner ist, dann ist das Wasser noch ein Stückchen höher. Und wenn er noch kleiner ist vom Umfang her, vom Durchmesser her, dann ist das Wasser noch höher, steigt das Wasser noch höher in dem Strohhalm herauf. Und in den Pflanzen sind ganz, 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 ganz dünne Röhrchen. Und die saugen praktisch, ja, fast automatisch das Wasser an und transportieren es dann durch die kleinen Röhrchen bis nach oben.
Ja, Kohäsionskraft, glaube ich. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ist eine der Arten, wie es schafft, das zu transportieren. Ein weiterer sehr wichtiger ist der Transpirationssog. Das heißt, dass die Blätter verdunsten sehr viel Wasser und ähnlich wie beim Strohhalm, den du eben angesprochen hast, an dem man zieht, strömt das Wasser von unten nach. Und in diesem Wasser sind eben auch Nährstoffe gelöst, die wir so zur Pflanze transportieren. Und deshalb schon ein wichtiger Punkt für den Garten, wenn man zum Beispiel düngt oder wenn man möchte, dass die Pflanzen gut Nährstoffe aufnehmen können, ist es sehr wichtig, dass genug Feuchtigkeit im Boden ist, weil sonst können die Pflanzen die Nährstoffe gar nicht aufnehmen. Also ein trockener Boden hat immer zur Folge, dass die Pflanzen Nährstoffe nur deutlich schwieriger aufnehmen können. Massenfluss, je höher also auch diese Transpiration ist, ne? Also sehr viel Wasser verdunstet, sehr heiß, wenn es sehr warm ist zum Beispiel, ist dieser Sog natürlich auch größer. Das ist eine Möglichkeit, diese Nährstoffe zu transportieren. Jetzt gibt es noch einen dritten Punkt, den du auch angesprochen hast, wo du gerne mehr zu hören würdest, und zwar Diffusion. Hast du angesprochen, du hast das Wort einfach reingeworfen quasi vorher, ob wir da was zu sagen können. Hast du es mal im Biologieunterricht gelernt? Ist, glaube ich, so eine Definition, Diffusion und Osmose, muss, glaube ich, jeder mal in Bio lernen, oder?
Ganz genau. Das ist praktisch, also sagen wir es mal so, alle möglichen Dinge in unserer Welt versuchen, eine Gleichverteilung anzustreben. Und das versuchen eben auch, wenn wir Lösungen haben, die verschiedene Konzentrationen von zum Beispiel irgendwelchen Salzen haben. Zum Beispiel, wenn wir ein Wasser haben, was kaum Salz enthält, und ein Wasser, was viel Salz enthält, und wir lassen sie zueinander, dann versuchen die sich normalerweise gegeneinander abzutauschen, sodass wir am Ende eine einheitliche, gleichmäßige Brühe haben. Entropie nennt sich das, eine Gleichverteilung.
Vielleicht auch einfach, wenn man überlegt, man hat einen Tee und gibt da Zucker rein, den müsste man theoretisch nicht umrühren. Irgendwann wäre es auch komplett überall gleich süß.
Genau.
Dauert aber eben ein bisschen.
Zumindest länger. Tendenziell. Es gibt da auch ein paar Unterschiede. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade Salzwasser mit angesprochen. Salzhaltiges Wasser ist schwerer, das heißt, es sammelt sich eher am Grund an und sowas. Aber generell, ne, wenn man zum Beispiel in einem Raum ist und man sprüht einmal mit einem Deo oder einem Parfüm, dann riecht man irgendwann in der ganzen, auch in der letzten Ecke vom Raum, riecht man das, weil sich das eben verteilt hat. So, und wenn wir jetzt diese beiden Medien, also sagen wir haben eine Flüssigkeit, die eine hohe Konzentration haben und eine, die hat eine niedrige Konzentration, und wir spannen zwischen diesen beiden Medien ein Membran. Und ein Membran ist praktisch eine Abtrennung, die durchlässig ist für bestimmte Stoffe. Zum Beispiel für das Salz. Dann wird das Salz von der hochkonzentrierten, wenn das durchlässig ist, zum Beispiel für Wasser. Dann wird das Wasser von der niedrigen Konzentration zu der hohen Konzentration hinwandern durch die Membran. Das Salz ist zu groß, das kann nicht durch die Membran durch, bis man am Ende auf beiden Seiten ein ungefähres Gleichverhältnis hat. Und eine Diffusion beschreibt eben genau das, dieses Durchdringen von einer Membran von jetzt zum Beispiel Wasser oder anderen Stoffen, wo dann von einer hohen, dass dann Moleküle wandern von einer hohen zu einer niedrigen Konzentration.
Ja, schmeiße Diffusion und Osmose ein bisschen durcheinander, ist aber gar nicht so schlimm, was wir eigentlich die Erklärung ist, die es für uns wichtig ist. Genau, es versucht immer einen Konzentrationsausgleich zu schaffen, dass die Konzentration quasi an allen Stellen gleich ist. Müssen wir jetzt auch nicht mehr so, müssen wir auch nicht so tief vielleicht reingehen. Was aber noch wichtig ist, diese Membran ist eine semipermeable Membran, sagt man. Beziehungsweise, ich habe im Studium, hieß es immer eine selektiv permeable Membran, weil semi heißt ja, okay, sie lässt die Hälfte durch. Das heißt, irgendwie jedes zweite Salzkorn kommt durch. Dem ist ja nicht so, manche Sachen kommen durch, manche nicht. Deshalb selektiv permeabel, zumindest bei der Pflanze. So, da kommen wir jetzt auch wieder hin zur Pflanze. Denn wir wollen ja über Pflanze sprechen. Und wir kommen auch wieder zu deiner Wurzelhaarzone zum Beispiel, zu den Wurzeln. Wir kommen zu der Diffusion und wie Pflanzen damit Nährstoffe aufnehmen können. Beziehungsweise, nein, wir sind ja noch beim Transport, wie Pflanzen es schaffen, mit Diffusion Nährstoffe zur Wurzel zu kriegen. Hier, das ist besonders für NPK wichtig, wir wissen ja, NPK-Dünger heißen nicht ohne Grund so, das sind so die wichtigsten Nährstoffe für die Pflanze, und die Pflanze nimmt eben diese Stoffe auf, das heißt, es kommt um die Wurzel rum zu einer Verarmung, das heißt, da haben wir weniger Nährstoffe, und wir haben aber gelernt, okay, eigentlich soll die Konzentration immer überall gleich sein, das heißt, die Stoffe fließen automatisch, in Anführungszeichen, fließen quasi nach an die Wurzel und werden da wieder aufgenommen. Sodass wir dann, das ist übrigens auch sehr wichtig für die Wasseraufnahme der Pflanze, da kommen wir bei, reden wir jetzt heute nicht so drüber, kommen wir vielleicht später, in der späteren Folge mal zu. Denn auch da ist Diffusion und Osmose sehr wichtig, weil die zum Beispiel die Wassermenge in der Wurzel eine andere ist oder die Wasserkonzentration in der Wurzel ist eine andere als im Boden und dadurch kann die Pflanze auch Wasser besser aufnehmen. Anderes Thema, kommen wir mal anders zu. So haben wir quasi immer wieder einen Strom, gerade an diesen Nährstoffen, die zu der Pflanze fließen. Die Pflanze nimmt hier, sorgt dafür, dass um die Wurzel eine Verarmung ist, die Konzentration soll ausgeglichen werden und wir haben da einen stetigen Nachschub. Das ist besonders bei Pflanzen mit einem großen Wurzelgeflecht, also Gräsern zum Beispiel, besonders wichtig. Die können hier sehr viel mit aufnehmen und Pflanzen mit Pfahlwurzeln sind hier ein bisschen schlechter dran. Ich möchte ganz kurz einmal dazwischen sagen, was ich für diese Folge als Quelle genommen habe. Und zwar ist es das Buch, was ich auch in meinem Studium benutzt habe, heißt Pflanzenernährung von Sven Schubert aus dem Ulmer Verlag. Ein sehr spannendes Buch. Setzt ein bisschen Wissen voraus. Also wenn man sollte wissen, was Diffusion und Osmose sind. Sowas wird da jetzt nicht nochmal erklärt. Aber wenn einen das näher interessiert, verlinke ich das gerne in den Shownotes, heißen sehr. So, kommen wir mal ein bisschen voran. Ich sehe schon, man könnte viel, viel länger noch zu jedem einzelnen Punkt sprechen. Wir kommen zum dritten Punkt, nämlich die Nährstoffe sind quasi an der Pflanze und wir reden noch kurz darüber, wie die Pflanze die Nährstoffe aufnimmt. Auch das könnte man viel ausführlicher besprechen. Wir haben ja eben über die Membran gesprochen, auch die Wurzeln, also die Wurzelhaarzone zum Beispiel, wo sehr viele Nährstoffe aufgenommen werden, weil diese Wurzelhaare eben so eine große Oberfläche haben. Auch ein Thema Wurzelhaare könnten wir auch eine ganze Folge füllen. Die haben eine sehr kurze Lebenszeit, werden immer wieder nachgebildet. Okay, lassen wir das Thema. Trotzdem wichtig, weil hier eine hohe Oberfläche ist, werden hier viele Nährstoffe aufgenommen. Die Membran dieser Wurzel ist jetzt eine natürliche Barriere für wasserlösliche Verbindungen. Und unsere Nährstoffe, die Pflanze aufnehmen will, sind eigentlich fast immer wasserlösliche Verbindungen. Das heißt, die können nicht einfach in die Pflanze reinwandern, wie sie lustig sind. Die Pflanze hat da eine Schranke und muss eben diese Nährstoffe von sich aus aufnehmen. Also muss dafür sorgen, dass sie diese Barriere überschreiten. Diese ist eine Lipid-Doppelschicht, wem das was sagt. Und das kostet die Pflanze auch Energie, ja.
Lipid-Doppelschicht, das hat doch was mit Fetten zu tun, nicht wahr?
Das hat was mit Fetten zu tun, genau, deshalb habe ich gesagt, wasserlösliche Verbindungen können hier nicht aufgenommen oder können nicht ohne Energiezufuhr oft diese passieren. Deshalb muss die Pflanze hier Energie hinzugeben, um eben die Aufnahme zu gewährleisten. Das heißt, die werden quasi durch diese Membran geschleust, aber das kostet die Pflanze Energie. Dafür kann sie selektieren, was durch soll und was draußen bleiben soll. Deshalb kann es auch manchmal sein, dass sich um die Pflanze so eine richtige Kruste quasi an Nährstoffen, die nicht aufgenommen werden, bildet. Es gibt aber auch, vielleicht auch spannend, es gibt auch Nährstoffe, die eben nicht wasserlöslich sind, zum Beispiel Ammoniak. Und das kann deshalb einfach so diese Membran passieren. Und wenn der pH-Wert im Boden jetzt sehr hoch ist, das heißt, wir haben einen sehr alkalischen Boden, dann kann es sein, dass der Stickstoff als Ammoniak vorliegt und der kann einfach in die Pflanze rein und das kann sogar so weit gehen, dass wir eine Ammoniak-Toxidität haben. Das heißt, dass es giftig für die Pflanze wird, weil sie eben nicht mehr selber regeln kann, wie viel von diesem Ammoniak nehme ich jetzt mit rein und wie viel nicht. Das wäre dann so eine Ausnahme. Also da kann die Pflanze nicht selektieren, aber bei vielen anderen ist es eben nicht so. Es gibt auch einen passiven Transport durch diese Membran, der dauert sehr lange, kann aber von der Pflanze beschleunigt werden, indem sie Energie wieder hinzugibt. Weißt du, wie man diese Energie oder wie diese Energie quasi, was die Energieträger sind, wie würde man eine Energie jetzt darstellen in der Pflanze?
Ich glaube, das läuft über Kation und Anion, richtig? Dass die Nährstoffe verschiedene Ladungen haben und die Pflanze muss dann dementsprechend entgegengesetzte Ladungen aufbringen, damit sie die so da reinsaugt?
So tief wollte ich jetzt gar nicht rein. Es ging mir eher um den Namen. Und zwar ist es das sogenannte ATP, Adenosintriphosphat. Das ist der Energieträger in der Pflanze. Das ist auch so ein bisschen was, womit man rechnet. Also wie viel Energie braucht die Pflanze dafür? Das sind dann 6 ATP, wenn man die verschiedenen Gleichungen innerhalb der Pflanze hört, kommt das auch immer wieder. Also wenn ihr ATP hört, da geht es immer um Energie, die Pflanze quasi aufbringen muss. So, das waren schon sehr viele, sehr, sehr, sehr tief im Thema Punkte, obwohl wir sie eigentlich nur gekratzt haben. Und jetzt sind die Nährstoffe quasi von ihrer organischen Bindung hin zur Wurzel und in die Wurzel rein. Nils, kurz durchschnaufen. Hast du noch Punkte dazu zu bringen? Hast du Fragen dazu?
Ich habe ganz viele Fragen an verschiedensten Ecken. Ich finde es erstmal, ich habe auch gleich noch ein paar Punkte hinzuzufügen, aber erstmal finde ich es sehr spannend, was du hier, also was alles hinter der Nährstoffaufnahme in der Pflanzenernährung steckt. Und ich bin sehr froh, dass wir die Folge gemacht haben, weil ich fand es super faszinierend, mich darin einzulesen und jetzt auch gerade deinen Vortrag zu hören, den du mir gegeben hast. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, euch auch so sehr dafür interessiert und sagt, ja, ich mag diese Nerd-Themen, ich würde gern mehr über solche, über Biologie, Pflanzenbiologie und etwas fachspezifischere Themen etwas erfahren, dann schreibt uns das gerne, dann kann ich den Franz öfters dazu motivieren, mal solche Themengebiete mit uns durchzugehen. Er hatte jetzt schon mich getriggert, als er gesagt hatte, wir könnten eine ganze Folge zu Wurzelhaaren machen. Ich bin gespannt, was alles hinter den Wurzelhaaren steckt. Wenn euch das Thema interessiert, wie gesagt, teilt es uns gerne mit an podcast@keep-it-grün.de. So, jetzt hätte ich aber noch was, noch zwei Dinge anzumerken. Und zwar bin ich...
Ach, ich habe auch noch ganz viel, also ganz viel nicht, aber ein paar Dinge habe ich auch
als
noch.
Als Teil meiner Research bin ich darauf gestoßen. Und zwar habe ich gedacht, ja gut, wir haben jetzt herausgefunden, die Pflanze braucht verschiedene Nährstoffe. Wir haben jetzt herausgehört, wie diese Nährstoffe aufgenommen werden. Reicht es also einfach, wenn wir eine riesige Menge von Nährstoffen der Pflanze zur Verfügung stellen? Und da bin ich auf eine Sache gestoßen, und zwar, die nennen sich Nährstoffinteraktionen, also ein Synergismus und ein Antagonismus von verschiedenen Nährstoffen zueinander. Das heißt, dass zum Beispiel die Aufnahme verschiedener Nährstoffe in Konkurrenz zueinander steht. Das fand ich ganz interessant. Da gibt es das Beispiel von Calcium. Calcium steht in Konkurrenz mit zum Beispiel Kalium und Magnesium. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ganz viel Calcium im Boden haben, kann das dafür sorgen, dass weniger Magnesium aufgenommen wird von der Pflanze. Das heißt, viel Calcium kann zu einem Magnesiummangel sorgen. Verrückt, oder?
Ja, es ist auch, glaube ich, bei Stickstoff so, ne? Dass wenn die Pflanze nimmt dann immer als bevorzugt Stickstoff auf und hat dann irgendwann also mehr, als sie braucht und hat dann von anderen Nährstoffen zu wenig. Das heißt, hier muss man immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Das Gute ist, wenn wir mit organischen Düngern düngen, dann stehen eben nicht so viele Riesenmengen an Nährstoffen auf einmal zur Verfügung, sondern das Ganze muss eben noch mineralisiert werden. Deshalb hier mein Tipp immer, organische Dünger eher benutzen im Garten, weil sonst muss man schon sehr genau wissen. Man hat ja auch immer ein gewisses Depot an Nährstoffen im Boden. Deshalb macht man es in der Landwirtschaft so, dass man jedes Jahr Bodenproben nimmt, um immer genau zu wissen, wie viel ist da, wie viel muss ich düngen. Deshalb würde ich im Garten eigentlich immer eher auf organische Dünger zurückgreifen, die natürlich auch naturnäher sind und hier eben weniger die Gefahr haben, dass sie ausgewaschen werden oder eben sogar, dass sie dann zu viel vorlegen.
Genau, ich habe bei der Interaktion zwischen verschiedenen Nährstoffen auch noch gelesen, das war jetzt die Interaktion bei der Aufnahme von Nährstoffen. Es gibt auch noch eine Interaktion, die betrifft die Verfügbarkeit der Nährstoffe im Boden. Und es gibt eine, die die Funktion von den Nährstoffen innerhalb der Pflanze beeinflusst. Also, dass sich da auch verschiedene Nährstoffe miteinander wirken können. Die letzten beiden habe ich jetzt allerdings mir nicht genauer angeguckt, weil es geht ja hier heute um Pflanzenernährung und nicht um den Pflanzenstoffwechsel. Was ich mir auch aufgeschrieben hatte, das Gegenteil davon, also das Gegenteil von dem Antagonismus, ne, der Synergismus, dass praktisch verschiedene Nährstoffe sich gegenseitig befördern. Und da gibt es eine ganz schöne Grafik, da sind in einem großen Kreis verschiedenste Nährstoffe aufgezeigt. Und dann ist da mit roten und grünen Pfeilen gezeigt, was sich behindert gegenseitig bei der Aufnahme bzw. befördert. Und da gab es so eine schöne Verkettung, zum Beispiel Kalium befördert die Aufnahme von Mangan, Manganaufnahme befördert wiederum die Aufnahme von Schwefel, Schwefel befördert die Aufnahme von Stickstoff, aber Stickstoff wirkt sich wieder leicht schlecht auf die Aufnahme von Kalium aus. Also da schließt sich praktisch der Kreis. Fand ich ganz interessant, weil ich da auch kein direktes Muster gesehen habe. Kann man bestimmt chemisch alles nachweisen, warum gerade bestimmte Nährstoffe sich gegenseitig hemmen bei der Aufnahme und warum sich einige gegenseitig befördern. Was man auf jeden Fall beachten kann, ist, wenn man zum Beispiel bei so einer Bodenprobe herausfindet, wir haben einen Mangel, oder wenn man an seiner Pflanze sieht, es gibt einen Mangel von einem bestimmten Nährstoff, dann kann es nicht nur helfen, den Nährstoff auszubringen, sondern es kann auch helfen zu gucken, vielleicht haben wir einen Antagonisten dabei, der verhindert, dass dieser Nährstoff aufgenommen wird, auch wenn wir schon genügend im Boden haben.
Ja, und hier kommt auch immer wieder der pH-Wert ins Spiel. Also wenn der pH-Wert nicht stimmt, weil er eben viel zu alkalisch ist zum Beispiel, kann das auch dafür sorgen, dass sehr große Mengen Nährstoffe einfach von der Pflanze nicht gelöst werden können, nicht mineralisiert werden können, mobilisiert werden können und so auch nicht aufgenommen werden können. Deshalb ist es auch immer wichtig, dass man bei so Bodenproben auch den pH-Wert checkt. Und da kriegt man ja meist auch immer Empfehlungen, was gedüngt werden soll und ob gekalkt werden soll zum Beispiel, um den pH-Wert eben entsprechend zu beeinflussen. Ich habe noch einen Punkt. Und zwar geht es hier um Stickstoff wieder. Wir haben schon viel über Stickstoff gesprochen. Es geht jetzt wieder um Stickstoff. Ein letztes Mal in dieser Folge. Und zwar ein sehr spannendes Thema, ein kleiner Exkurs quasi. Und zwar um die symbiotische Stickstofffixierung. Kannst du dir vorstellen, worum es da geht? Haben wir auch schon drüber gesprochen.
Geht wahrscheinlich um die Knöllchenbakterien bei den stickstofffixierenden Pflanzen, die sich an den Wurzeln befinden.
Genau, um das Thema geht es. Und zwar möchte ich da ein bisschen näher drauf eingehen. Gar nicht so lang, kurz, aber das sind ich habe nochmal ein paar spannende Sachen mir aufgeschrieben, die wir vielleicht besprechen können, damit man das ein bisschen besser versteht. Wir sagen ja immer Leguminosen, also zum Beispiel Luzerne, Erbsen, Bohnen, binden Stickstoff mit Hilfe der Knöllchenbakterien und sorgen dann dafür, dass wenn sie abgeerntet sind oder auch schon während der Wachstumszeit, dass es im Boden verfügbar ist. Hier gibt es aber ein paar Dinge, die man beachten muss oder die vielleicht ganz spannend sind. Einmal diese stickstofffixierenden Bakterien, die sind natürlich auch ohne die Pflanze im Boden und auch ohne die Pflanze fixieren die Stickstoff aus der Luft. Das heißt, auch wenn sie gar nicht mit der Pflanze zusammenarbeiten, wird hier Stickstoff fixiert, aber eben viel, viel weniger. Durch die Pflanze werden die quasi ultra effektiv und fixieren deutlich mehr, können deutlich mehr Stickstoff aus der Luft fixieren. Die wichtigste Symbiose, hast du eben schon angesprochen, oder ich auch, Leguminosen und Rhizobiumbakterien, so heißen die, diese kleinen Freunde, die uns sehr helfen können, denn das ist richtig viel Stickstoff, was die binden, hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge, ich wiederhole es gerne nochmal, bei Luzerne zum Beispiel, die können mehr als 200 Kilo Stickstoff pro Hektar binden. In der Landwirtschaft redet man immer über Hektar, für einen Garten sind diese 10.000 Quadratmeter, sind es vielleicht ein bisschen zu viel, aber man kann sich runterrechnen und dann überlegen, boah, wie viel reinen Stickstoff muss ich da düngen? Und das entspricht ungefähr der Düngung, die man sonst so ausbringt.
Ja, da wollte ich nämlich gerade nachfragen, ne? Einfach mal so ins Verhältnis setzen. Das heißt praktisch, alleine durch die Bakterien, die sowieso an irgendwelchen Pflanzenwurzeln sich ansiedeln, kann ich genügend Nährstoffe einbringen, um zumindest stickstoffbetreffend eine Düngung zu ersetzen.
Genau. Im Garten ja sowieso, wo ich vielleicht nicht so den auf Mega-Ertrag trimme, da könnte das das auf jeden Fall ersetzen. Man muss aber ein paar Dinge beachten. Und zwar, wenn ich heimische Leguminosen nutze, dann sind diese Bakterien meist schon im Boden. Wenn ich aber Leguminosen anbaue, die nicht aus Deutschland kommen, die hier nicht heimisch sind, dann sind diese Bakterien, die die Symbiose eingehen, meist gar nicht im Boden, denn die sind sehr spezifisch. Also eine Pflanze hat ein spezifisches Bakterium, was dazu passt, weil es eben eine sehr spezielle Symbiose ist. Und wenn ich dann zum Beispiel Sojabohnen anbaue und hoffe, dass sie für mich Stickstoff fixieren, dann muss ich eben auch die passenden Bakterien ausbringen, damit diese Symbiose überhaupt funktionieren kann, weil ich sonst die Bakterien nicht im Boden habe. Vielleicht ganz kurz, was wird da überhaupt getauscht in dieser Symbiose? Die Pflanze gibt Saccharose an die Bakterien, quasi als Energielieferant, und die Bakterien, das haben wir jetzt oft genug gesagt, geben den reduzierten Stickstoff, also den Luftstickstoff, der reduziert wurde, an die Pflanzen ab. Das wusste ich vorher gar nicht, habe ich jetzt auch in meinem Buchrecherche, ich habe kein Internet aktuell zu Hause, deshalb habe ich alles aus meinen Büchern recherchiert, und zwar dauert es mehrere Wochen, bis diese Symbiose überhaupt vorbereitet ist. Und jetzt kann man überlegen, die Pflanze, in mehreren Wochen ist die schon relativ groß und braucht eben in der Zeit auch Stickstoff, und der kommt nicht von diesen Bakterien. Das heißt, am Anfang braucht die Pflanze auch Stickstoff, um zu wachsen. Das heißt, einen ganz ausgelaugten Boden wird diese Pflanze auch schlechter drauf wachsen, weil sie in den ersten Wochen gar nicht diesen Vorteil der Symbiose ausnutzen kann.
Jetzt meine Frage dazu, du hast ja gerade gesagt, die Pflanze tauscht Saccharose, das ist ja einfach Zucker, ne? Saccharose. Mhm. Könnte ich dann, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ausgelaugten Boden haben und ich hätte diese Bakterien im Boden, könnte ich dann einfach eine Zuckerlösung ausbringen, damit die Bakterien schon mal was arbeiten, bevor ich die Pflanzen aussähe?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also die Symbiose ist auch noch ein bisschen komplexer als das Ganze. Es ist ja auch ein Grund, dass da so eine Knolle entsteht. Aber habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Vielleicht können wir auch einfach Zucker auf unsere Felder streuen und diese ganzen blöden Pflanzen, die wir dazwischen anbauen, einfach weglassen.
Genau. Und am Ende, umgehen, ja. Am Ende bauen wir dann darauf Zuckerrüben an. Guck mal, ist der Kreislauf geschlossen.
Ja, genau. Ja, interessant. Das sind so Fragen, da komme ich auch nicht drauf. Dafür haben wir dich hier, Nils. Gibt keine doofen Fragen, sagt
man. Ja, sagt man, genau.
Und was ich vielleicht auch noch als Tipp habe dazu, zum einen Stress begrenzt diese Stickstofffixierung. Das heißt, wenn die Pflanzen Trockenstress zum Beispiel haben oder Salzstress, binden sie weniger Stickstoff. Und wenn wir Stickstoff düngen, dann nimmt die Pflanze auch bevorzugt diesen Stickstoff auf, den wir düngen. Kannst du dir vorstellen, warum?
Ja, wird wahrscheinlich so sein, dass der Stickstoff, der durch die Bakterien verfügbar ist, den muss man ja erstmal abtauschen, da muss man handeln, den muss man irgendwie Zucker geben. Zucker ist ja auch irgendwie wertvoll. Und anstatt in die Bäckerei zu gehen und sich da irgendwas zu kaufen, da geht man lieber zum Nachbarn, der sowieso eine Kuchenparty hat, wo man das Ganze gratis kriegt.
Ja, genau. Also die Konzentration an Stickstoff in der Pflanze ist streng geregelt. Also gibt es quasi, die Pflanze sagt, okay, hier ist die Obergrenze, mehr nehmen wir nicht auf, weil das eben auch toxisch werden kann. Und dann sagt die halt, ja, okay, den kriege ich kostenlos, nehme ich natürlich den, statt hier Zucker als Gegenleistung zu geben. Und deshalb ist es wichtig, dass, wenn ich diesen Vorteil nutzen will, dann sollte ich die auch nicht düngen, die Pflanzen. Oder eben, wenn ich sage, ich habe irgendwie einen Mulch oder so, den sollte ich jetzt natürlich deshalb nicht weglassen. Aber ich brauch da eben nicht zusätzlich düngen. So, wir haben sehr viel über Pflanzenernährung gesprochen und ich habe das Gefühl, irgendwie gar nichts erzählt zu haben. Also eigentlich könnte man noch viel, viel mehr zu dem Thema erzählen. Aber ich würde mal sagen, dass belassen wir erstmal dabei und gucken dann mal, zu welchem Einzelthema wir uns vielleicht nochmal widmen können, wenn wir nochmal so ein bisschen eine nerdigere Folge angehen möchten.
Ja, ich würde ja für Wurzelhaare plädieren, einfach weil es so spezifisch ist.
Vielleicht kannst du dir dann noch was abgucken zum Thema Haarpracht bei den Wurzelhaaren. Also,
ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
Ich auch nicht. Nein, fänd ich auch sehr spannend. Wurzeln, Boden ist, glaube ich, sowieso für die Pflanzen und im Garten ein sehr wichtiges Thema. Und je besser wir das verstehen, habe ich das Gefühl, umso besser können wir mit unseren Pflanzen zusammenarbeiten. Denn sie liefern uns ja so viel, wir nehmen denen ja sehr viel weg. Und je besser wir sie verstehen, umso bequemer können wir es ihnen machen, sodass sie uns möglichst viele Erträge liefern. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr solche tieferen Exkursionen spannend findet, wir haben es oft genug angesprochen, dann schreibt uns gerne, bewertet uns auch gerne bei Spotify, iTunes und Co. Das würde uns auch sehr freuen. In der nächsten Folge haben wir vielleicht noch ein paar spannende News für euch, die wir raushauen. Also abonniert unseren Podcast auch gerne, folgt uns gerne, damit ihr hier auf dem Laufenden bleibt, wenn die neue Folge rauskommt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, ernährt eure Pflanzen gut und euch selber natürlich auch, denn Nils hat es gesagt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht ein bisschen was im Garten und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.